Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Ich begrüße ganz herzlich Rüdiger von Fritsch. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Köster.
Sie waren bis zum Sommer vergangenen Jahres Botschafter in Moskau. Und im schnelllebigen Nachrichtengeschäft hören wir aktuell sehr viele Meldungen zu Nawalny, Tiergartenmord. Und vielleicht haben wir zu den tieferen Prozessen heute Vormittag mal Gelegenheit, bessere Einblicke zu bekommen. Denn Sie beschreiben in Ihrem Buch Russlands Weg, welche Rolle die Mentalitäten spielen. Wie ist denn die russische Mentalität? Lässt sich das so pauschal überhaupt sagen?
Nun, die Mentalität eines jeden Landes ist durch viele Faktoren geprägt und damit verschieden. Das hat mit kulturellen Traditionen zu tun, mit religiösen Traditionen. Das hat mit der Zusammensetzung der Bevölkerung zu tun. Denken wir daran, wie sich ein Land wie Baden-Württemberg nach dem Zweiten Weltkrieg durch die Zuwanderung von Flüchtlingen und Vertriebenen verändert hat. Und es hat sehr viel mit der Geschichte zu tun. Jeder hat sein historisches Gepäck dabei und das gilt natürlich ganz besonders für Russland. Russland, die Menschen in Russland haben ein schreckliches historisches Gepäck, nämlich 70 Jahre Sozialismus, der das Land wirklich völlig an den Abgrund gewirtschaftet hat und hinterher auch kollabiert ist. Und das Trauma dieses schrecklichen Zweiten Weltkrieges, an dem Deutschland ja einen doch so wesentlichen Anteil gehabt hat, auch was das russische Schicksal angeht.
Und das prägt natürlich das deutsch-russische Verhältnis. Wie schauen Sie darauf?
Nun, das deutsch-russische Verhältnis hat eine lange und eigentlich sehr gute Geschichte. Also gerade in Baden-Württemberg weiß man darum auch nicht. In Stuttgart gibt es immer noch das Katharinenhospital und es gibt viele Einrichtungen, die der Olga gewidmet sind. Das waren russische Prinzessinnen. Russische Kunst, Kultur hat uns geprägt, Musik und wir umgekehrt Russland auch. Und wir haben immer eine große Nähe empfunden und Zeiten schrecklichster Auseinandersetzungen, in der wir die tiefsten Abgründe miteinander gestürzt sind im 20. Jahrhundert. Aber eigentlich gibt es eine große Nähe und ein Interesse nacheinander. Und ich finde auch immer wieder eine Sympathie, eine besondere Sympathie füreinander. Ich nehme als Beispiel immer gerne die Zeit der 60er, 70er Jahre in Westdeutschland, zur Zeit des Kalten Krieges. Jeder Angst hatte, morgen kommt die Rote Armee, aber alle in den Zhivago gelaufen sind und sich russische Musik angehört haben. Das war ungebrochen.
Jetzt war allerdings die Situation denkbar schlecht, als Sie 2014 in Moskau ankamen. Wenige Tage nach der Annexion der Krim. Haben Sie da von diesem guten deutsch-russischen Verhältnis noch irgendetwas gespürt?
Die politische Situation war die einer purer Konfrontation. Was wir aber genutzt haben und nutzen konnten über die Jahre, die ich da gewesen bin und was wir seither immer weiter nutzen können, sind die vielen guten Brücken, die wir rechts und links von der Politik doch auch aufgebaut haben. Das sind zivilgesellschaftliche Verbindungen. Wie viele Initiativen gibt es auch hierzulande, die sich mit irgendeiner Partnerschaft in Russland beschäftigen, versuchen zu unterstützen? Kulturelle Brücken, Wissenschaft, Handel und Wandel. Baden-Württemberg hat einen großen Wirtschaftsaustausch mit Russland. Das alles funktioniert ja weiter. Das dürfen wir nicht übersehen.
Wobei Sie es ganz deutlich beschreiben, als Sie dort ankamen, hatten Sie fast den Eindruck, Ihnen würde unterstellt, Deutschland sei auf der Krim einmarschiert.
Ja, weil es einer klassischen russischen politischen Kultur entspricht, immer die Schuldlast umzukehren. Man versucht, wenn man was besonders Schlimmes angerichtet hat, nämlich im Frieden sich mit militärischer Aggression einen Teil des Nachbarlandes zu nehmen, zunächst mal die Schuld bei irgendjemand anders zu suchen und zu sagen, eigentlich habt ihr das alles zu verantworten, ihr seid das schuld gewesen. Also absolut von sich abzulenken. Die gleiche Sorte von Argumentation, die wir gegenwärtig im Fall Nawalny erleben, wo er mit dem Finger in die andere Richtung gezeigt wird. Man vergisst, dass drei Finger auf einen selber zeigen.
Ja, aber auf der anderen Seite wird ja auch ein langfristig aggressives Verhalten Russlands unterstellt und vielleicht mag das ja sogar auch berechtigt sein, wenn Putin immer wieder von Neurussland spricht? Oder wie bewerten Sie das?
Also ich würde nicht von einem langfristig aggressiven Verhalten Russlands sprechen, sondern der russischen Führung. Das ist ein mir ganz wichtiger Unterschied, denn diese Bevölkerung wird sich vieles anders wünschen. Aber in der Tat müssen wir davon ausgehen und müssen akzeptieren, nach dem, was wir über die vergangenen Jahre erlebt haben, dass eine hohe Bereitschaft zu aggressivem Verhalten gegen die Nachbarschaft gibt, aber vor allem auch im Inneren gegen eigene oppositionelle Kräfte. Das, was wir die letzten Jahre gesehen haben, gegen Herrn Nawalny oder der Tiergartenmord, war ja letztlich russische Innenpolitik.
Putin könnte bis 2036 im Amt bleiben durch die diesjährige Verfassungsänderung. Dass es Oppositionspolitiker haben. Das sehen wir aktuell im Fall Alexei Nawalny. Wie ordnen Sie seine Position ein? Er möchte ja zurück nach Russland, befindet sich aktuell noch in Deutschland.
Ich vermute, dass er tatsächlich versuchen wird, nach Russland zurückzugehen. Die internationale Prominenz, die er jetzt bekommen hat, ist ein großer Schutz für ihn. Das muss man auch sehen. Und er wird versuchen, weiterhin das zu tun, was er bisher erfolgreich getan hat, nämlich Korruption, Machtmissbrauch aufzuklären. Das ist wirklich eindrucksvoll, was er da vorgelegt hat. Breite Unterstützung konnte er bisher eigentlich im Lande nicht so sehr mobilisieren. Er hat einen Teil der Jugend für sich gewonnen. Er hat es geschafft, landesweit Unterstützungsstrukturen aufzubauen. Aber er ist nicht zwingend jemand, dem bislang die großen Mengen gefolgt sind oder auch unbedingt folgen müssten. Und er ist geschickt genug, seine eigentliche persönliche politische Agenda sehr stark auch nicht offen zu legen, sodass man nicht genau weiß, mit wem hätten wir es zu tun. Und aus vergangenen Äußerungen weiß man, dass er möglicherweise eben auch relativ national oder nationalistisch denkt.
Er hat ja einiges in Sachen Korruption aufklären können, war jetzt in der drittgrößten Stadt Russlands in Nowosibirsk. Mhm. Und wie bewerten Sie seine Rolle gegenüber Putin? Kann er Putin gefährlich werden?
Etwas, was seine Bedeutung bezeichnet, ist die Tatsache, dass der russische Präsident ihn nie beim Namen nennt. Er erwähnt nie seinen Namen, versucht überhaupt nicht von ihm zu sprechen. Und das zeigt ja, dass man ihn eigentlich sehr ernst nimmt. Die Sorge ist, denke ich, eher der Macht, dass sich an irgendwelchen Missständen, irgendwelchen großen Katastrophen, an Negativentwicklungen der Wirtschaft plötzlich populärer Unmut entfaltet und dann jemand wie Nawalny mit seiner landesweiten Struktur in der Lage wäre, das aufzufangen und zu kanalisieren. Das ist die eigentliche Sorge, denke ich, die man hat.
Und die wirtschaftliche Entwicklung ist seit den vergangenen Jahren sehr schlecht, durch Corona jetzt nochmals schlechter. Das hat wahrscheinlich auch Einfluss auf Putin, denn es heißt, dass er so sicher nicht mehr in seinem Auftreten ist.
Richtig ist, dass die wirtschaftliche Entwicklung weit unter den Möglichkeiten dieses großen, reichen Landes ist. Russland ist das einzige Land der Erde, das in der Lage ist, sich mit jedem Rohstoff selber zu versorgen. Es ist unendlich reich, eigentlich. Es hat hervorragend ausgebildete, motivierte Menschen. Das ist ja auch ein großer Reichtum.
Aber die Produktivität ist sehr niedrig.
Aber ganz genau, wie Sie sagen, die Produktivität ist nicht niedrig. Die russische Volkswirtschaft ist kleiner als die von Italien. Ist so groß wie die des Staates New York. Mit 144 Millionen Menschen. Und das Realeinkommen der Menschen ist über 7 Jahre nacheinander zurückgegangen. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist dadurch aufgefangen worden, dass es eine hohe Zustimmung gab zur Führung nach der Annexion der Krim. Das hat man als ein sehr nationales Projekt gesehen. Das ist weg. Und von daher macht sich die Führung erkennbar im Moment Sorgen und zeigt sich nervös, wie diese jüngsten Reaktionen zeigen, dass man ihre Macht gefährden könnte.
Wir wollen noch mal kurz auf den Fall Nawalny und die Sanktionen zu sprechen kommen. Jetzt werden 6 Personen und eine Organisation mit Sanktionen belegt. Ist das der richtige Schritt?
Ich denke, das ist eine gute Entscheidung. Insofern auch, also dass ja zunächst mal gar nicht einfach ist, innerhalb der Europäischen Union Konsens zu so etwas zu finden. Da müssen ja viele mit unterschiedlichen Motiven zustimmen. Und die Tatsache, dass es uns über die letzten Jahre gelungen ist, eine sowohl geschlossene wie entschlossene Politik gegenüber Russland zu formulieren und durchzusetzen, ist alleine schon sehr viel wert. Und ich denke, diese Sanktionierung konkret verantwortlicher Personen ist richtig, weil sie Sanktionen als politisches Instrument benutzen, nicht als Strafe. Als politisches Instrument insofern, als dass sie dazu da sind, wieder wegzugehen, wenn die andere Seite ihr Verhalten ändert. Das ist die Ansage, die damit verbunden ist.
Sie waren bis 2019 Botschafter in Moskau, haben also tiefe Einblicke in den Kreml, sind Historiker. Und Putin hat ja mal den Zerfall der Sowjetunion als die größte geopolitische Katastrophe bezeichnet. Wirkt sich das heute noch im russischen Bewusstsein aus?
Ich denke, Sie berühren mit Ihrer Frage einen zentralen Punkt. Auch unseres Missverständnisses, weil wir die letzten 30 Jahre, wir, der sogenannte Westen, kein ganz präziser Begriff, aber ich nehme ihn mal, und Russland, diese letzten 30 Jahre sehr unterschiedlich erlebt haben. Vor uns machen sich freie Völker auf selbstbestimmte Wege, die Deutschen vorneweg, die Polen, viele andere, die Balten. Und in Russland erlebt man das, was passiert, als den Zerfall des alten russischen Reiches. Es zerbricht nicht nur die Sowjetunion, sondern das alte russische Reich zerbricht und damit das letzte große Kolonialreich auf Erden. Denn viele der Staaten, die jetzt ihre eigenen Wege gehen, sind erst in den letzten Jahrhundert, zum Teil im vorletzten Jahrhundert dazugekommen. Und das ist für Russland ein furchtbares Trauma, das man aber eben nicht als selbst verschuldet sieht. Die Sowjetunion ist kollabiert, an ihren eigenen Widersprüchen zerbrochen, sondern man versucht, das jetzt anderen zuzuweisen. Und das ist ein großer Teil des Problems, das wir haben.
Wobei sich die Menschen ja selbstständig auf den Weg machen, wenn man jetzt auf Belarus guckt oder auch auf die Ukraine.
Sie haben völlig recht. Die Menschen machen sich selber auf den Weg. Und das fällt einer stark autokratischen Führung, deren Denken auch geheimdienstlich geprägt ist, sehr schwer zu akzeptieren, dass Menschen nicht einverstanden sein können und auf die Straße gehen und sich wehren. Und ich finde es bezeichnend, bezeichnen, was in Belarus passiert. Da werden keine Europafahnen geschwenkt. Da werden weißrussische Fahnen geschwenkt. Die Menschen wollen einfach Demokratie in ihrem Land haben. Und wenn die baltischen Völker im Ergebnis des Hitler-Stalin-Paktes annektiert, sich 1989 folgende auf ihren eigenen Weg machen, dann ist das selbstbestimmt und nicht, weil sie irgendjemand rauszerrt oder so. Und das mag man aber nicht akzeptieren. Man glaubt, die große russische Mutter ist auch gut zu allen gewesen. Aber scheinbar waren die Menschen nicht einverstanden.
Aber das schließt ja gleichzeitig die Frage an, wie dann dort der Blick auf Gorbatschow ist, den Sie ja sehr häufig getroffen haben.
Ja, ich habe ihn oft getroffen. Und er leidet darunter, dass er in Russland heute eine völlige Unperson ist. Weil man im Bestreben, irgendjemand zu finden, der schuld ist an dem, was passiert ist, auf ihn gekommen ist. Die wichtigste Frage der russischen Sprache, so sagt man, lautet «Kto vinovat?» – «Wer ist schuld?» Es wird immer ein Schuldiger gesucht. Immer das böse Ausland, das ist auf jeden Fall schon mal schuld, aber dann eben Gorbatschow. Er ist angeblich schuld daran, dass die Sowjetunion an den eigenen Widersprüchen des sozialistischen Systems zerbrochen ist. Und darunter leidet er sehr. Ja.
Wie ist dann der Blick auf Jelzin? Ist das ein ähnlicher Blick oder geht das Verschulden auf ihn nicht zurück?
Das ist eine interessante historische Frage, weil der jetzige Präsident Putin hat Jelzin, als er von diesem die Macht übertragen bekommen hat, versprochen, dass er ihn in Ruhe lässt. Das hat sehr materielle Aspekte, sein Vermögen wird nicht angetastet, seine Familie wird nicht angetastet, aber auch sein Andenken wird nicht berührt, obwohl er sicher auch seine Verantwortung in allem, was geschehen ist, hat.
Also das lässt sich so per Deal in Russland dann auch klären?
So erweist es sich ja in der Tat.
Ja, und Korruption, Oligarchen, auch die Mafia, all das spielt eine große Rolle, auch darauf gehen wir ein. Lassen sich hohe Staatspositionen in Russland einnehmen, ohne korrupt zu sein?
Es gibt russische Analysten, die sagen, das ist eigentlich nicht möglich, weil es diese Tradition in Russland, nennen wir es die Kormlenie, gibt, die es von der Zarenzeit gegeben hat, dass der kleine Beamte nicht ausreichend bezahlt wird oder sich nicht ausreichend bezahlt fühlt und deswegen abgreift in seinem Terrain, aber gleichzeitig hochreichen muss, weil der über ihm Gestellte das Gleiche tut. Und von daher sagt man, dass ich höhere Staatspositionen eigentlich nur mit einer solchen Grundeinstellung einnehmen lassen. Es hat eine Untersuchung gegeben, die auf offiziellen russischen Zahlen basierte, des russischen Rechnungshofes, die zu dem Schluss gekommen ist, dass dem russischen Staatshaushalt jede Minute 75.000 Euro gestohlen werden. Das muss man sich vorstellen, einmal die Minute.
Und wie verhält es sich mit der organisierten Kriminalität, die Mafia? Auch die gibt es in Russland. Wächst die?
Die organisierte Kriminalität hat nach Einschätzung des russischen Innenministeriums in der Zeit seit der Unabhängigkeit Russlands, also 1992, dramatisch zugenommen an Bedeutung und an Einfluss und kontrolliert große Teile der Wirtschaft und ist, auch das sagen russische Beobachter immer wieder, eben eng verflochten, häufig mit Strukturen der Macht. Das ist ein großes Problem.
Das heißt, es gibt wenig Versuche, dem entgegenzutreten.
Also man hat nicht den Eindruck, dass es wirklich erfolgreich systematisch bekämpft wird, weil Korruption endemisch ist. Es ist ein Land, in dem die Menschen und der Reichtum des Landes eben furchtbar bestohlen werden. Das tut mir für diese wunderbaren Menschen. Ich liebe das Land. Das Land hat meine ganze Sympathie. Es ist ein großartiges, wunderbares Land. Und es tut mir für sie so leid, dass sie an ihren Möglichkeiten Entfaltung gehindert werden und gleichzeitig immer noch bestohlen werden.
Dennoch gibt es immer wieder Oligarchen, die etwas zu befürchten haben. In welchen Situationen?
Also der Begriff des Oligarchen suggeriert ja, dass es die Herrschaft der Einigen ist. So heißt es im Griechischen. Das ist eigentlich nicht mehr der Fall. Das ist im Wesentlichen die Herrschaft des Einen. Und die man früher so genannt hat, sind sehr reiche Menschen, deren Anteil und deren Vermögen ständig zunimmt. Und in Zeiten wirtschaftlicher Schwierigkeiten, das muss man mal sehen. Sie dürfen ihr Vermögen behalten, wenn sie gelegentlich Dienstleistungen erfüllen, bestimmte, und dem Staat, was weiß ich, irgendwelche Kunstgegenstände zurückkaufen im Ausland oder so. Und wenn sie sich nicht irgendwie auch nur ansatzweise oppositionell regen. Sobald das geschieht, berühmt ist der Fall geworden von Michail Chodorkowski seinerzeit, dann geraten sie große Schwierigkeiten. Und in dem Versuch, die Bekämpfung der Korruption zu suggerieren, wird ab und zu mal einer rausgegriffen und, wie man sagt, ins Fenster gestellt. Dann läuft er mal 4 Wochen mit einer Fußfessel durch Moskau oder so.
Aber das scheint ja ein schier endloser Teufelskreis zu sein. Wie ist dem beizukommen?
Nun, die Korruption ist ja in vielen Ländern ein furchtbares Problem. Und wenn sie einmal sich reingefressen hat, ist sie überall extrem schwer zu bekämpfen. Und das ist natürlich in Russland nicht anders. Aber ich finde es interessant, wie in China der chinesische Führer nach allem, was ich von China verstehe, sehr erfolgreich tatsächlich Korruption bekämpft und damit seine Popularität bei den Menschen auch fördert. Ich denke, es wäre ein großartiger Weg, tatsächliche Zustimmung zur Macht, wie man es in Russland nennt, man spricht von der Macht, wenn man von der Obrigkeit redet, zu befördern, indem man wirklich hartnäckig die Korruption befördert,
bekämpft. Das war ja ein Weg, den Nawalny versucht hat zu bestreiten. Wie sehen Sie da jetzt seine Chancen?
Nun, er hat Korruption offengelegt, er hat Bereicherung offengelegt, er hat Machtmissbrauch offengelegt und seine Leute haben auch nach seiner Vergiftung erneut weiter solche entsprechenden Veröffentlichungen bei YouTube reingestellt und anderes mehr. Und ich denke, es wird der Weg sein, den er versuchen wird, weiterzugehen. Der russische Staat wird alles tun, ihn weiter daran zu hindern. Im Moment sind seine gesamten Konten gesperrt. Er hat ja heute interessanterweise offengelegt, wie seine Behandlung in Deutschland finanziert worden ist. Das finde ich übrigens auch interessant. Er ist also da selber ganz transparent am Ende. Aber er kann es sich nur von anderen zahlen lassen, weil er keinerlei Überweisung gegenwärtig vornehmen kann. Das ist eine sehr typische Art und Weise, gegen Opposition in Russland vorzugehen, indem man sie scheinbar rechtsstaatlich bekämpft. Das wird immer suggeriert. Es geht doch alles nach rechten Dingen hierzu. Das ist kein unabhängiger Rechtsstaat. Aber dann wird einer wegen Nicht-Einhaltung von feuerpolizeilichen Vorschriften belangt. Der nächste wird nochmal mit der Steuerbehörde konfrontiert und 4 Wochen lahmgelegt und so weiter und so weiter.
Ja, wir sprechen gleich weiter über Digitalisierung in Russland und da müssen wir auch über russische Troll- und Hackerangriffe reden. Sie haben über die russische Einmischung in den US-Wahlkampf vor 4 Jahren geschrieben. Halten Sie es für realistisch, dass es jetzt nochmals dazu kommt, vielleicht schon dazu gekommen ist?
Nun, wir erleben beständig, dass es den Versuch gibt, in unsere Gesellschaften Einfluss zu nehmen, auf sehr sichtbaren oder weniger sichtbaren Wegen. Und die weniger sichtbaren sind nicht auszuschließen, auch in dem, was jetzt bevorsteht an Wahlkampf in den USA. Wir haben es zuletzt erlebt, beispielsweise im französischen Präsidentschaftswahlkampf war das auch der Fall. Aber es gibt ja sehr viel Sichtbares, nicht? Wenn wir die russische Auslandspropaganda nehmen, Sputnik, RT Deutsch oder andere, sind sie beständig dabei, Verunsicherung zu streuen, Fehlinformationen zu senden und mit dazu beizutragen, dass bei uns auch diese Debatte läuft über Fake News und Verschwörungstheorien. Daran hat leider solche Propaganda erheblichen Anteil. Ich erinnere mich an einen Beitrag, um nur ein Beispiel zu nennen, von Sputnik. Ich verfolge das früher dieses Jahr, wo die Corona-Pandemie etwas Ausgedachtes war, um Greta Thunberg zu stoppen, die Altenheime in Italien zu leeren, die Rentenkassen in Frankreich aufzubessern, Gender Equality herzustellen. Ich weiß nicht, was alles auf einmal. Es wird ständig sowas rausgeblasen, was verunsichern und stören soll.
Und diese Propaganda beruht auf einem ganz besonderen Prinzip, dass man vieles glauben mag, denn es gibt einen gewissen Anteil, der Wahrheit entspricht. Wie ist das Verhältnis?
Es gibt das Handbuch der sowjetischen Desinformation, das heute ganz offensichtlich auch immer noch befolgt wird. Und der Generalstabschef der russischen Streitkräfte hat ausdrücklich festgehalten in einem Vortrag vor einiger Zeit, dass diese hybride Form der Auseinandersetzung noch wichtiger geworden ist und dass man sich dafür vorbereiten muss. Und die unter anderem eben, das, was Sie gerade sagten, befolgt, dass man beispielsweise einen Sender wie RT Deutsch aufbaut, der 60% sehr seriöse, seriös scheinende Berichterstattung hat und 40% sind diese bösartige Information. Ich bin sofort, nachdem mein Buch erschienen worden ist, von RT Deutsch zum Gespräch eingeladen worden. Ja, das wäre doch fantastisch. Ich bin ein seriöser Gesprächspartner, guck mal, sogar der tritt bei uns auf und dann kann ich unterschwellig auch noch alles mögliche andere transportieren.
Was wurde da transportiert über Sie?
Also über mich selber wurde in der Vergangenheit fantastischer Unfug bei RT Deutsch erzählt. Ich habe mit RT natürlich in Kontakt immer unterhalten. Ich kenne die Chefin von RT in Russland und ich musste als Botschafter selbstverständlich bereit sein, mit jedem jederzeit in der Lage zu sein, bereit sein und in der Lage sein, ein Gespräch zu führen. Dazu gehören natürlich auch dann solche Journalisten. Oder angebliche Journalisten.
Jetzt sind Sie meiner Frage aber gut ausgewichen. Die Frage war, was über Sie dann verbreitet wurde.
Also beispielsweise wurden mir Äußerungen eines Vorfahren aus den 30er Jahren vorgehalten. Mit dem wirklich perfiden Argument, man wolle mich ja nicht in Sippenhaft nehmen. Aber, also böser geht's ja gar nicht mehr. Das ist ja Sippenhaft.
Und zurück zum Betreiber der Trollfabrik. Im US-Wahlkampf, denn das war unser Einstiegsthema, da gibt es eine ganz zentrale Figur, die wird Putins Koch genannt. Das ist ganz spannend. Wer ist das?
Ja, Herr Prigozhin wird allgemein als jemand angesehen, der der Meister der Trollfabriken ist. Der ist ursprünglich ein Gastronomiebetreiber, daher auch sein Name und ein Bekannter des Präsidenten und der ein ungeheures Vermögen aufgenommen hat und dem zugerechnet wird von russischen Beobachtern, unter anderem Herrn Nawalny auch und anderen, dass er verantwortlich ist für die Finanzierung dieser Trollfabriken, die auch bekannt sind. Es sind ja auch Mitarbeiter bereits bei uns im Fernsehen aufgetreten, die ausgestiegen sind, weil sie frustriert waren, genau erzählt, wie es dazugeht. Und das kann man ja auch sehr einfach bei uns beobachten, wie das funktioniert. Und der aber, dieser Herr Prigozhin, eben nicht nur verantwortlich gemacht wird dafür, sondern auch für den Einsatz inzwischen in internationalen Konflikten von Kräften, die, ich sag mal, für die Interessen Russlands sich einsetzen, ohne dass Russland selber dort sich engagieren müsste.
Und jetzt heißt es wieder auch von Seiten der Demokraten, es könnte einen Einfluss geben. Wie beurteilen Sie das?
Nun, das ist schwer im Vorhinein zu beurteilen, aber auszuschließen ist nach dem, was wir in der Vergangenheit erlebt haben, nicht. Zumal auch die Tatsache, dass so etwas aufgedeckt wird, wie nach dem letzten Wahlkampf, und es wurde ja sehr exakt nachgewiesen, russische Auslandspropaganda und Cyberpolitik nicht daran hindern muss, das Gleiche nochmal zu tun.
Sie sagen, die größte Sorge autokratischer Regime sind schwarze Schwäne, also etwas Unvorhersehbares. Wo erleben wir das gerade?
Nun, Weißrussland, denke ich, Belarus ist ein genau solches Beispiel, dass in einem Land, wo es zwar durchaus oppositionelle Kandidaten für die Präsidentschaft gab, die man alle allerdings erfolgreich eingesperrt hatte, wie aus dem Nichts gegen ganz offensichtlichen Wahlbetrug die Menschen über lange Zeit in größter Zahl auf die Straße gehen. Eine ehrliche Empörung der Menschen, die oft dadurch ausgelöst ist, dass ein Fass zum Überlaufen gekommen ist, weil sehr vieles schiefgegangen ist. Und das ist das, was auch in Russland natürlich befürchtet wird, dass in einer Situation, wo die Wirtschaft schwieriger wird, darüber sprachen wir schon, wo die Einkommen sinken, anderes mehr, es bestimmte Anlässe geben kann, das können Wahlen sein, das können Naturkatastrophen sein, das können irgendwelche menschengemachten Katastrophen sein, die Menschen zur Empörung leiten. In Russland haben wir das beispielsweise erlebt, als die Müllentsorgung nicht funktionierte und plötzlich Kinder krank wurden in der Umgebung von Müllkippen und die Mütter auf die Straße gingen. Dann wird jedes Regime wach. Wenn die Mütter auf die Straßen gehen, dann wird es gefährlich. Und dann reagieren sie. Reagieren sie und versuchen zu verhindern, dass es zu einer Ausweitung des Protestes kommt. Aber genau diese unvorhersehbare Entwicklung, die nicht demokratisch kanalisiert werden kann, das ist das Entscheidende, die wird gefürchtet. Bei uns kann sich sowas demokratisch kanalisieren. Dann wird halt beim nächsten Mal die Regierung abgewählt.
Und das Reagieren, das gab es ja jetzt auch im Fall der Pandemie, die ja auch so etwas Unvorhersehbares war. Da hat Putin ja auch erstmal Geld mit der Gießkanne verteilt. Hat das die Leute besänftigt?
Nun, ich denke, das ist für Russland eine schreckliche Herausforderung, wie für uns alle gewesen. Auch in der unmittelbaren Nachbarschaft zu China hat man das natürlich sehr schnell gespürt. Und die russische Regierung hat durchaus effektiv darauf reagiert. Aber es ist eines passiert, und das kann genau einen schwarzen Schwan auslösen. Es ist offensichtlich geworden, in welch deplorablem, schlechten Zustand das Gesundheitssystem des Landes ist, das runtergewirtschaftet worden ist, ausgezehrt worden ist, das in der Fläche nicht funktioniert. In Moskau kriegen sie eine ordentliche Versorgung, aber irgendwo hinten auf dem Dorf. Und dass das die Menschen natürlich zur Empörung gebracht hat und dass man deswegen mit viel Geldeinsatz versucht hat, etwas dagegen zu tun. Sehr früh vor abschließenden Tests angekündigt hat, man hat einen Impfstoff und den hat man bezeichnenderweise Sputnik genannt. Das soll daran erinnern, dass man schon mal mit jedem Weltraumkörper 1957 dem Westen überlegen war. Und jetzt will man zeigen, wir sind wieder vorne dran. Dahinter verbirgt sich natürlich die Sorge aus vor fallender Zustimmung zu den gegenwärtigen Machthabern. Das ist genau das.
Und trotzdem mahnen Sie ja an, dass es aus dem Westen nicht diesen erhobenen Zeigefinger geben soll, den es ja so häufig gibt und gerade auch aus Deutschland.
Ja, das ist etwas, was mir ein großes Anliegen ist, dass wir zwar das, was in anderen Ländern geschieht, im Rahmen dessen, was wir miteinander verabredet haben, kritisch begleiten und genauso wie Russland kritisieren darf, was bei uns passiert oder so. Aber nicht immer daherkommen und sagen, wir machen es uns viel besser als ihr. Und von uns müsst ihr lernen. Und da gibt es, finde ich, immer wieder Beispiele, die zeigen, wie so etwas in anderen Ländern ganz schlecht aufstößt und wie man empfindlich ist, beispielsweise, wenn es an irgendwelche Projekte gibt, die man für national besonders groß hält. Denken wir mal an die Olympischen Spiele von Sochi, die zum Teil in ihrer Durchführung bei uns lächerlich gemacht wurden oder so. Und da waren die Leute dann doch sehr getroffen. Und ich finde, da muss man vorsichtig sein. Man muss im Umgang vorsichtig sein. Und wirkliche Toleranz setzt da an, wo der andere so verschieden ist, dass es uns schwerfällt, das zu akzeptieren, weil man die Geschlechterrollen beispielsweise noch anders definiert als bei uns. Das Verhältnis der Geschlechter zueinander, da muss man bereit sein, das zu akzeptieren. Da ist es eben anders. Oder dass man in der Energiepolitik anders vorgeht als bei uns, muss man sagen. Die machen das nicht schlechter, sie machen es anders. Lass uns über die Unterschiede reden, aber nicht belehrend rumlaufen und sagen, nur wir machen es richtig.
Wir haben erfahren, wie wichtig die Geschichte für das Verständnis zwischen Deutschland und Russland ist. Wenn wir jetzt auf die Zukunft schauen, wie ist es da, einen Weg zu finden zwischen Sanktionen und Verständigung?
Ich habe oft in Russland versucht, das Gespräch darüber zu führen, wie kommen wir eigentlich wieder zueinander, wie könnte das aussehen, weil man darüber noch versucht, auch zu sprechen. Und dann wurden mir Vorschläge gemacht, die mich ein bisschen skeptisch haben werden lassen, weil sie nicht in die Zukunft, sondern eigentlich in die Vergangenheit wiesen. Nämlich, die Großen sollten sich eigentlich mal wieder zusammensetzen, darüber reden, wie es aussehen sollte. Das heißt, Klammer auf, Klammer zu, die Kleinen fallen rechts und links von der Sofakante und haben sich zu fügen. So kann globale Politik heutzutage nicht funktionieren. Wir müssen versuchen, soweit das irgend geht, in einem gleichberechtigten Miteinander der Staaten Zukunft zu gestalten. Von daher sollten wir, finde ich, das mit das Wichtigste am Bewerten eigentlich festhalten. Denn dieses gleichberechtigte Miteinander haben wir verabredet, beispielsweise in der OSZE oder in anderen Gremien mehr, wo alle Regeln festgelegt sind. Und das Entscheidende ist, sich an die vorhandenen Regeln zu halten und sich nicht zwingend neue auszudenken.
Wobei da natürlich viele entgegnen würden, ja, OSZE, da hat es ein paar Initiativen gegeben, aber da kam nicht viel bei rum. Beispielsweise vor 10 Jahren Merkel und Medvedev.
Eine solche Organisation ist so stark, wie ihre Mitglieder ihr erlauben, sie sein zu lassen. Und Russland hat in den letzten Jahren leider gerade in der OSZE sehr viel torpediert. Aber um auch nochmal auf die Frage einzugehen, die Sie gestellt hatten, wie sozusagen wir eigentlich in die Zukunft gehen können, wie kann das aussehen? Ich denke, wir sollten unsererseits zweierlei tun. Zum einen eine sehr geschlossene und entschlossene Haltung zu Regelverletzungen mit klarer Entgegnung, klarer Ansage, Benennung dessen, was gewesen ist und um keinen Fall, finde ich, unsere Prinzipien und Grundsätze aufzugeben. Und wir sind hier nicht an der Fleischertheke in der internationalen Politik, wo man sagen kann, darf es noch ein Viertel mehr sein, okay, behaltet halt ein Stück von der Ukraine, braucht ihr noch was anderes? Das geht nicht. Wir müssen schon konsequent sein. Aber gleichzeitig, das ist das Entscheidende, immer das deutliche Signal zu senden. Wir sind interessiert daran, gemeinsam in die Zukunft zu gehen. Wir wollen den Dialog aufrechterhalten und wir wollen versuchen, auf allen Gebieten, wo uns dies möglich ist, weiter Zukunft zu gestalten. Wir haben das schon benannt, Kultur, Wissenschaft, Wirtschaft, anderes mehr.
Und da schlagen Sie Kooperationen vor, die auf regionaler Ebene stattfinden soll. Wieso regionale Ebene? Ist das besser, weil man da gleich Interessen hat?
Die Globalisierung hat zur Folge gehabt, dass sich als erfolgreich erwiesen hat, die Zusammenarbeit in Regionen. Die erfolgreichste Region war und ist die Europäische Union, der größte Wirtschaftsraum der Welt, ja unverändert. Das ist das, was ich mit Kooperation in einer Region meine. Russland versucht etwas Ähnliches mit einer Eurasischen Wirtschaftsunion. Ich denke, das ist ein Projekt, das sollten wir sehr ernst nehmen, das hat eine etwas andere Gestalt, aber versuchen, zwischen diesen beiden Regionen Zusammenarbeit herzustellen und dabei diesen großen Raum zu gestalten, über den wir immer wieder gesprochen haben, zwischen Lissabon und Vladivostok.
Eine Eilmeldung aus dem SW1 Verkehrszentrum.
Achtung, Autofahrer auf der B33 zwischen Gengenbach, Nordberg-Haupten und Offenburg Süd B3. Hier ist ein Falschfahrer unterwegs. Fahren Sie besonders vorsichtig und überholen Sie nicht. Ein Falschfahrer auf der B33 zwischen Gengenbach, Nordberg-Haupten und Offenburg Süd B3. Fahren Sie in beiden Richtungen besonders vorsichtig.
Ja, das ist immer ganz dringend und wichtig. Rüdiger von Fritsch, wie ist es denn von Russlands Sicht her? Haben die überhaupt ein Interesse an einer Kooperation aktuell?
Eine Zusammenarbeit wird künftig nur funktionieren, wenn es Russlands Interessenlage entspricht. Und gegenwärtig signalisiert Russland, das sei gar nicht in seinem Interesse, man sei ganz gut alleine unterwegs. Ich habe so meine Zweifel, ob das langfristig der Fall sein wird. Denn wie gesagt, die Wirtschaft ist schwach und insbesondere China, vermeintlicher guter Partner, stellt sich als immer größere Herausforderung für Russland dar. Ein übermächtiges Land. 90% der chinesischen Exporte nach Russland sind Industriegüter, 90% der russischen Exporte nach China Rohstoffe. Das ist kein ausgewogenes Verhältnis. Und aus dieser sich veränderten Situation und einer Herausforderung, die die USA für Russland darstellt und in gewissem Umfang unter sehr anderen Bedingungen ja auch für uns, wenn wir an den Handelsbereich denken, ergeben sich möglicherweise Interessenlagen. Und das ist meine Hoffnung, die es für Russland in Zukunft angeraten scheinen lassen, sich besser mit uns zu verständigen und zu versuchen, zueinander zu kommen und gemeinsam Zukunft zu gestalten.
Gerade in den Wirtschaftsbeziehungen wird ja argumentiert, man solle sich auf der einen Seite mit den USA verständigen, auf der anderen Seite mit China. Welche Rolle spielt Russland dann überhaupt noch?
Nun, der Anteil Russlands an unserem Außenhandel ist, glaube ich, inzwischen etwa wie der Ungarns oder kleiner sogar oder so. Das heißt, es ist etwas überschaubar. Auf der anderen Seite ist Russland für uns ein sehr wichtiger Rohstofflieferant, nicht? Wir beziehen Öl und Gas, wie sehr viele Länder übrigens, auch die USA interessanterweise, ja Öl. aus Russland. Von da ist es schon wichtig, aber von der puren Dimension her sind natürlich die USA, ist China für uns im Import wie im Export eine ganz andere Größe.
Sie haben 2019 nach 5 Jahren Moskau das Land verlassen, wurden dann verabschiedet von Wladimir Putin persönlich. Wie kam es zu dieser Begegnung?
Er hat das spontan angeboten, als ich am Rande einer anderen Veranstaltung kurz vor meinem Weggang auf ihn zuging und sagte: Herr Präsident, ich will die Gelegenheit nutzen, mich bei Ihnen zu verabschieden. Ich werde das Land bald verlassen, denn es ist unüblich, dass ein Präsident einen Botschafter empfängt. Aber wir hatten uns, waren uns häufig begegnet, wenn ich deutsche Politiker begleitete so. Und er sagte spontan: Nein, da müssen Sie nochmal zu mir kommen. Und daraus wurde dann ein Abschiedsgespräch.
Und als Sie anfingen, da gab es viele Vorbehalte Ihnen auch gegenüber. Da wurden Sie, glaube ich, tituliert: Ja, sind Sie auch so ein Russlandversteher?
Das wurde mir in Deutschland entgegengehalten von einem Politiker aus dem Regierungslager in Deutschland. Und in der Tat würde ich immer daran festhalten, dass Verstehen die Voraussetzung erfolgreichen Handelns ist, verstehen aber nicht automatisch billigen heißt. Und in diesem Wort ein Russlandversteher schwingt ja mit, dass es jemand ist, der mit Verstehen eigentlich billigen meint. Und das darf man nicht. Man darf nicht sagen: Ja, aber eigentlich haben die doch irgendwie recht. Nein, haben sie nicht.
Für diese Aufgabe waren Sie gestellt durch viele andere Aufgaben. Sie waren vorher 4 Jahre lang Botschafter in Warschau. Sie haben die EU-Osterweiterung in Brüssel vorbereitet. Sie waren Vizepräsident des Bundesnachrichtendienstes. Und Sie haben selber auch etwas erlebt in Ihrer Familiengeschichte, was Sie sehr geprägt hat. Nämlich einen Vetter, dessen Vorbereitung, die Flucht, haben Sie vorbereitet aus der ehemaligen DDR. Wie war das?
1974 bat mich ein Vetter, der kurz vor dem Abitur war, aus Thüringen, ob ich ihm zur Flucht in die Bundesrepublik verhelfen konnte. Ich war selber erst 20 Jahre auch alt. Und das war etwas, was mich tief geprägt hat. Wir haben als völlige Laien, die wir waren, überlegt, wie kann man das machen, ohne ein allzu großes Risiko eingehen. Stichwort über die grüne Grenze oder im Kofferraum des Autos. Und sind letztlich darauf gekommen, dass wir sie mit gefälschten Pässen, die wir ihnen in Bulgarien gegeben haben, sie aus Bulgarien heraus lotsen mit gefälschten westdeutschen Pässen, in die also auch schon bulgarische Stempel eingetragen sein mussten. Und meine Aufgabe in dem ganzen Manöver war es, das schildere ich in meinem Buch »Die Sache mit Tom«, war es, diese Pässe zu fälschen, von Hand zu fälschen. Und das habe ich in Schwäbisch Gmünd in meinem Elternhaus getan.
Hat Sie das dann auch geprägt, inwiefern für Ihren späteren Lebensweg?
Ja, das hat mich doch sehr geprägt, diese Empörung, die ich bei meinem Vetter, seiner Familie, seinen Freunden, die wir mit rausgebracht haben, gespürt habe, über das Empfinden von Unfreiheit, von seine Meinung nicht sagen dürfen, nicht den Beruf ergreifen zu können, den man will, sich nicht dahin, nicht reisen zu können, wohin man will, anderes mehr. Und das hat mich sehr stark begonnen, für die Ost-West-Auseinandersetzung zu interessieren. Und mein erster Posten als junger Diplomat war dann ein solcher Posten im sozialistischen Polen von 1986 bis 1989.
Und wenn Sie auf Ihre Zeit in Moskau zurückblicken, worauf sind Sie da ganz besonders stolz? Was haben Sie erreicht?
Man sollte nie auf etwas stolz sein, finde ich. Man sollte sich über etwas freuen können. Ich kann mich darüber freuen, wunderbaren Menschen begegnet zu sein. Das ist ein Land mit großartigen Menschen. Und mich haben immer während meiner ganzen 34-jährigen Tätigkeit im Auswärtigen Dienst Menschen beeindruckt, die bereit sind, für ihre Überzeugung enorme Risiken einzugehen, weil sie ja nie wissen, ob es gut ausgeht. Und die Menschen, denen ich 1986, 87 in Polen bereit begegnet bin und die oppositionell dachten und hinterher das Land in eine neue Zukunft lenkten, wussten ja nicht, dass 1989 kommt. Das ist etwas, was ich als besondere Bereicherung empfunden habe, so würde ich sagen wollen.
Und jetzt sind Sie wieder in Schwäbisch Gmünd gelandet. Was war das für ein Ankommen?
Als ich in den Ruhestand ging, haben mich viele gefragt, Sie gehen jetzt sicher nach Berlin. Und ich habe dann immer gesagt, nein, ich gehe in Deutschlands andere Weltstadt, ich gehe nach Schwäbisch Gmünd. Das war ein wunderbares Ankommen. Ich bin in Schwäbisch Gmünd ein Stück meiner Jugend aufgewachsen. Man kann leicht hören, dass ich nicht ursprünglich aus Schwaben stamme. Aber als ich 13 war, sind meine Eltern dorthin gezogen und ich lebe heute dort in meinem Elternhaus, in dieser wunderbaren alten Stauferstadt, die einen ungeheuren kulturellen Reichtum hat, den ich schätze, und eine landschaftliche Schönheit, wie man es in wenig anderen Gegenden Deutschlands, finde ich, antrifft.
Dann herzlichen Dank für den Besuch in SWR1 Leute, Rüdiger von Fritsch.
Ich war gerne hier. Herzlichen Dank Ihnen.
Eins gehört.